ARD.
MDR Kultur. Café.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Kerstin Poppendick und mir gegenüber sitzt heute Max Mutzke. Vielen Dank für den Besuch.
Danke für die Einladung.
Das erste Mal im Rampenlicht stand Max Mutzke 2004, als er beim Eurovision Song Contest für Deutschland gestartet ist. Es folgten danach 10 Alben, 2 Bücher, Tourneen, Auftritte in Fernsehshows, Vereine und Familie. Natürlich nicht in der Reihenfolge und nicht in der Wertigkeit, aber das jetzt so mal im Zeitraffer. Bei all dem, wenn du zurückblickst auf deine 43 Jahre Lebenszeit, worauf bist du am stolzesten?
Das ist ein großes Wort, Stolz, ne? Also Stolz bedeutet ja Dinge, die man selber geschafft hat und wirklich aus eigener Kraft gestemmt hat. Ich sage immer, dass ich zum Beispiel auf meine Stimme gar nicht stolz bin, weil sie ein Geschenk ist. Es ist wirklich, ich hatte keinen Gesangsunterricht, ich habe meine Kindheit dafür nicht aufgegeben, wie jetzt ein Supersportler, der seine Kindheit im Trainingsraum verbracht hat, um am Ende bei der Olympiade vielleicht mitmachen zu können. Deswegen bin ich zum Beispiel auf die Stimme gar nicht stolz, aber sehr, sehr dankbar. Ich bin auch nicht stolz auf die Kinder, weil die habe ich ja nicht. Na klar, war ich dabei, als sie gemacht wurden. Aber ich habe sie weder geboren noch sonst was.
Aber erzogen.
Auf jeden Fall, ganz sicher. Ich bin einfach nur auch dafür dankbar, dass sie so toll geworden sind.
Das liegt aber mit unter anderem an dir.
Das liegt auch an mir, das liegt auch vor allem an der Mama, an der Konstellation, in welcher Familie wir leben. Wir sind ja mittlerweile eine große Patchwork-Familie. Ich bin vielleicht darauf stolz, in einer Familie leben zu dürfen, aber auch stolz. Also eher dankbar dafür, dass man eben in einer Familie lebt, die so gut miteinander umgeht. Und das ist, glaube ich, das, was mich so glücklich macht. Aber Das Wort Stolz nehme ich fast nie in den Mund.
Und worauf hättest du gerne verzichtet?
In meinem Leben grundsätzlich. Es gibt den Spruch, es ist nie etwas so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Und dafür muss man sagen, hätte ich auf nichts verzichten wollen. Auch auf die schlechten Sachen nicht, weil ich aus allem, was passiert ist und was wirklich echt hart war und schlecht war, immer das Gefühl habe, dass ich jetzt eine Empfindsamkeit entwickelt hatte in meinem Leben, damit das meinen Kindern nicht passiert. Also das ist die Alkoholsucht meiner Mutter, die daran gestorben ist. Das war für uns eine ganz schreckliche Zeit. Die große Insolvenz unserer Familie, wo wir alles verloren haben und vorher hatten wir irgendwie alles gefühlt. Und es sind alles Dinge, die ganz schrecklich waren und haben die Traumatas ausgelöst in mir drin, ganz sicher, handfeste Traumatas, aber bewirken auch jetzt ein Leben in einer ganz anderen Wahrnehmung und das zum Beispiel darf meinen Kindern nie passieren. Aber deswegen sage ich, ich möchte eigentlich auf nichts verzichten, weil ich glaube, dass meine Familie sehr profitiert, auch von den schlimmen Sachen, die ich erleben musste.
Zu Gast ist heute Maximilian Nepomuk Mutzke. Hat dich eigentlich jemand wirklich schon mal Nepomuk genannt oder ist das einfach nur der Zweitname?
Das ist eigentlich nur der Zweitname. Ich finde ihn mittlerweile so schön, dass ich gedacht habe, wenn man mal so eine Kunstfigur macht. Ich habe ja keinen Künstlernamen. Max Mutzke ist ja, mich haben jetzt gefragt, ey, ist es wirklich, denn ist es doch ein Künstlername? Und ich sage, nee, so bescheuert kann man sich ja nicht ausdenken. Nein, das ist natürlich der echte Name. Nepomuk finde ich wirklich schön. Als Kind fand ich den Namen gar nicht schön. Als Kind, weil der so besonders war, dass immer alle gelacht haben in der Grundschule, wenn man gesagt hat, wie man heißt, da mussten immer alle lachen, weil der Name so absurd war, weil alle hießen Tobias, Michael und Christian, Tanja und Tina. Und da war Nepomuk einfach ein totaler Ausnahmename. Und jetzt finde ich es aber schön.
Gibt es eine Geschichte hinter dem Namen? Also warum du den bekommen hast von deinen Eltern?
Nee, ich glaube, das lag vor allem an der Extravaganz meiner Mutter. Das war so eine Frau der Extreme und auch die Namen. Wir fangen alle mit dem gleichen Buchstaben an. Die Namen, die wir haben, die sind für manche Menschen keine Vornamen. Also mein jüngerer Bruder Menzel. Menzel sagen viele, kenne ich nur als Nachnamen. Das ist ein Trompeter, der eben Musiker geworden ist. Mertel ist mein jüngster Bruder. Mertel wie Mörtel, aber mit E. Da fragen auch alle, was ist das? Und wir haben alle Zweitnamen. Und ich glaube, meine Mutter heißt nach phonetischem Klangbild. Maximilian Nepomuk Mutzke, finde ich, klingt auch in sich, obwohl es so überall harte Konsonanten drin sind, irgendwie schön.
Du könntest auch adelig sein mit dem Namen, finde ich.
Oh ja, das könnte ich. Muss ich mal gucken, vielleicht bin ich es ja irgendwo.
Im Oktober ist dein 10. Album erschienen, XX. Warum eigentlich XX? Das wäre ja römisch 20.
Richtig, 20 Jahre Jubiläum. 2004 hat sie angefangen, hast du ja vorher gesagt. Jetzt haben wir 24 und das erste X steht für 10 und 10. Album.
Okay. Ja, und gleichzeitig ist deine Biografie erschienen, so viel mehr, meine Geschichte. Wir haben schon gesagt, du bist 43 Jahre alt Und ja, auch das hast du schon angerissen. Du hast wahnsinnig viel erlebt, einen unglaublich beeindruckenden Lebenslauf, wie ich finde. Aber warum jetzt schon mit 43 deine Autobiografie?
Ja, ich sage auch immer, es ist unter der Rubrik Autobiografie veröffentlicht. Ich weigere mich immer zu sagen, es ist eine Autobiografie. Es ist alles natürlich autobiografisch, aber es sind Anekdoten. Es ging mir viel mehr darum in dem Buch, weil ich wollte keine Autobiografie schreiben, dafür bin ich viel zu jung. Das sagst du selber und das weiß ich auch. Und mir ist es auch peinlich, dass man immer sagt, der hat eine Autobiografie geschrieben, weil das mich so in, also man denkt immer, ich erhöhe mich damit. Nein, ich wollte nach 20 Jahren, weil Leute so lange auch an meiner Seite sind, ich wollte den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie so ein bisschen mehr checken, wer ich bin, weil ich habe ein falsches Image. Also ich bin nicht der ausgeglichene, ruhige, schüchterne, nette Mann von nebenan, vor allem noch intelligente, nette Mann. Das war wirklich ein Vorurteil, das habe ich in den ersten Tagen der ersten Fernsehauftritte mir selber geschaffen, dieses Image. Aber dieses Image ist so absurd, dass ich schreibe das auch in der Einleitung des Buches, meine Familie hat einen Lachanfall bekommen, an dem sie fast erstickt wären, weil es so absurd weit weg von meinem Naturell ist. Und damit die Leute wissen, da ist was ganz anderes drin in den Typen, musste ich schreiben, wer ich bin, wo ich aufgewachsen bin, was die Konstellation bei uns war. Weil es eigentlich, muss man sagen, eine wirklich sehr besondere Gemengelage war in unserem Haus mit all den Dingen, die so passiert sind.
In dem Buch tatsächlich ist es ja so, dass du sehr viel über deine Kindheit erzählst. Deine Kindheit in einem Dorf im Schwarzwald. Ihr wart 6 Kinder zu Hause, habt in einem alten, großen Pfarrhaus gelebt. Dein Vater war Gynäkologe und Musiker mit einer eigenen Band. Dann deine Mutter, die war Schauspielerin. Und in dem Buch liest es sich so, als hättest du tatsächlich so eine unglaublich wundervolle Kindheit gehabt. Also ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn irgendwann mal irgendeine Tourismusbehörde angerufen hätte aus dem Schwarzwald und gesagt hätte, wollen Sie nicht, Herr Mutzke, mal Botschafter werden für den Schwarzwald?
Ich warte heute noch auf den Anruf.
Vielleicht ja jetzt. Was genau ist es denn, dass du an deiner Heimat so liebst?
Die Ursache, dass ich alles so annehmen und lieben kann, ist eine Charaktersache. Das merke ich ja. Wir waren 6 Geschwister, wir sind noch 5. Auch das eine bewegende Geschichte in unserem Leben. Es gibt diesen Spruch, jedes Kind sucht sich den Platz, der noch nicht besetzt ist in der Familie. Und es trifft bei uns 1:1 zu, es trifft auch bei meinen Kindern zu. Ich habe ja mittlerweile mich auch 5-facher Papa und jedes Kind, die sind sich unglaublich ähnlich, die haben die gleichen Werte, aber sie sind doch alles unglaublich verschiedene Menschen. Und jeder hat so seine Rolle gefunden und ich hatte ganz von Anfang an meines Lebens die Rolle dieses immer gut gelaunten, voller Energie, seinen Menschen. Ich bin sehr früh wach immer gewesen, um 5.30 Uhr. Ich bin immer Augen auf und sofort gelacht und rumgesprungen. Und ich genieße das heute noch, dass meine Laune ist eigentlich nicht einfach kaputt zu machen. Also ich bin immer gut gelaunt. Das mag jetzt anstrengend klingen, aber das kann es auch sein für manche. Aber ich glaube, dass es erstmal die Grundlage dessen ist, was mich eben die guten Seiten so sehen lässt am Schwarzwald, weil es gibt natürlich auch schlechte Seiten in jedem Leben, auch in meinem Leben, auch an meinem Charakter und so weiter. Aber ich sehe immer viel lieber das Gute. Also mir fällt es wahnsinnig schwer, das Schlechte zu sehen. Also ich muss immer wirklich suchen und mir macht die Suche gar keinen Spaß nach dem Schlechten. Deswegen lasse ich es auch. Am Schwarzwald liebe ich, dass es keine Verkehrsampeln gibt. Also wenig. Es gibt keine Fußgängerampeln. Leute, Berlin, das ist ja der Horror. Wenn ich hier spazieren gehe, bin ich gezwungen, alle 50 Meter anzuhalten. Das gibt's im Schwarzwald ganze Tage lang durchlaufen und begegnest keinem Menschen. Ich liebe das, dass man keine Parkplätze suchen muss. Das sind jetzt oberflächliche Dinge. Aber ich liebe das, dass ich jeden kenne. Ich liebe das, dass ich fast in jedem Haus schon war in unserer Heimat. Das finden Menschen, die Anonymität einer Stadt genießen, total seltsam. Ich mag das aber, weil es nämlich wiederum bedeutet, dass man auch aufwächst in so einer Gemeinschaft, die aufeinander aufpasst, die ein bisschen guckt und die auch sich sehr gerne hilft. Also wenn du wirklich ein Problem hast, kannst du sagen, Leute, ich brauche Hilfe, ich muss hier. Und dann sind einfach 4, 5 Leute da und helfen dir. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass, und das habe ich als Kind sehr gebraucht, ich brauchte eine Gesellschaft um mich herum, die Zivilcourage hat. Also im Sinne von, die auch sich getraut haben, mich zu maßregeln. Weil mit 5 Jungs in der Familie und einer will gestörter sein als der andere, dann machst du viel, viel Blödsinn. Mit dem Luftgewehr die Straßenlampen ausschießen zum Beispiel, weil es so Spaß macht.
Oder auf den Kirchturm.
Oder auf den Kirchturm zu schießen oder so. Und dann brauchst du einfach Leute, die sagen, magst du Himmelhund, ich erzähl's deinen Eltern, du kommst jetzt hierher und dann gehen wir zu deinem Papa und so. Und ich fand das einfach voll gut. Oder wenn ich mit einem Benzinkanister im Wald verschwunden bin und einem Feuerzeug, dann war ich froh, dass jemand da war, der mir im letzten Moment noch das Feuerzeug weggenommen hat. Also ich will sagen, ich mag einfach dieses Zusammensein.
Mittlerweile hast du auch gesagt, du hast mehrere Kinder, 4 mit deiner ersten Frau. Ganz offensichtlich, das wusste ich bisher nicht, weil das im Buch nicht drin steht, hast du ein weiteres Baby. Bei all dem, was du in deiner Kindheit erlebt hast, was ist dir denn wichtig, deinen Kindern mitzugeben?
Meine Eltern hatten die ganz tolle Gabe und ich hoffe, dass ich die ein Stück weit auch besitze, mache ich sicher auch, aber vielleicht nicht ganz so perfekt wie sie, dass sie außerhalb von Normen gedacht haben, dass der gesellschaftliche Druck, das Korsett, in dem man reingeboren wird, Schule muss bis dahin und dann muss das passieren und dann das, das konnten meine Eltern im Kopf sehr schnell verlassen, weil sie beide in einer Familie geboren sind, die ultraspießig waren, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Wir sind nicht anti-autoritär erzogen, ganz im Gegenteil. Es gab ganz klare Linien, aber es gab innerhalb dieser Linien wahnsinnige Entfaltungsmöglichkeiten und vor allem, es gab keine gesellschaftlichen Normen, weil die wollten sie auf gar keinen Fall. So bin ich geprägt worden und ich möchte das meinen Kindern mitgeben. Ich möchte, dass sie sich ganz frei entwickeln können, aber trotzdem an der einen oder anderen Stelle möchte ich ein bisschen den Hinweise geben, wenn sie ganz falsch abbiegen würden, dass ich dann vielleicht es schaffe, mit meiner Erfahrung zu sagen, ich glaube, dass es nicht gut ist, aber wer bin ich, dass ich das sagen kann? Weil vielleicht ist es genau das richtig Gute, was sie da machen. Also ich versuche quasi, was meine Eltern eben im Endeffekt gemacht haben, ist, dass sie uns das Gefühl gegeben haben und immer gelebt haben, dass die Liebe über allem steht, also so deutlich drüber steht, dass eben bestimmte Dinge keine Rolle spielen. Und das möchte ich meinen Kindern auch von der ersten Sekunde an immer mitgeben. Die Liebe ist über allem. Auch wenn ihr mal nervt, wenn ich mal nerve, wenn wir Stress hätten oder haben. Es ist nie, dass ich euch dadurch ein bisschen weniger lieben würde, sondern das ist das Allergrößte.
Wenn du dich vorstellst, was würdest du alles sagen, wer du bist?
Ich mache mir lustig, wenn jemand sagt, Singer-Songwriter, weil das klingt immer so wie so ein Modeding. Ich sage, ich bin Musiker, weil ich würde jetzt auch, Künstler ist immer ein sehr großer Begriff. Und Musiker trifft es am ehesten. Und dann habe ich das Gefühl, dann habe ich das meiste gesagt. Und alles, was dann dazu kommt, ich würde nie sagen, Moderator, Künstler, Musiker, Autor oder so.
Aber das stimmt.
Genau, aber das wäre ja furchtbar, wenn man das so. Das ist wie wenn er sagt, ich bin Doktor, Professor Mutzke. Das macht man auch nur, um Geltung, glaube ich, erstmal zu kriegen. Und deswegen sage ich einfach Musiker.
Ja. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Also ich habe schon gesagt, dein Vater war Schlagzeuger, hat in einer Band gespielt. Die Band hat bei euch im Haus, als du Kind warst.
Immer noch.
Die Band gibt's immer noch?
Mein Papa wird 81 am 21. Dezember und hat immer noch die Spätzünder.
So heißt die Band.
Ja, die hat sie gegründet, als ich zur Welt kam, also vor über 40 Jahren.
Wahnsinn. Mhm. Das heißt, Papa war schuld, dass du Musiker geworden bist.
Würde ich gar nicht sagen. Der große Vorteil, dass mein Papa eben leidenschaftlicher Schlagzeuger ist, nachdem er also beruflicher Gynäkologe ist, ist, dass er in dem Haus, in dem wir aufwachsen durften, diesen riesen Proberaum reingebaut hat, weil er der Einzige war von allen, der vom Platz her, wo das Haus einen Proberaum zugelassen hat. Alle anderen hatten einfach nicht, haben vielleicht auch in einem Haus gewohnt, aber es war einfach zu klein. Und meine Eltern sind eben, wie gesagt, Menschen, die komplett ein ganz eigenständiges Leben aufgebaut haben. Und da war der Proberaum natürlich perfekt für die, weil das ist so außerhalb der Norm, dass man, und auch nicht im Keller unten mit irgendwelchen Eierschachteln an die Wände geklebt, sondern oben im obersten Stockwerk, im Fachwerk, in so einem Dachspitz drin, was aber riesig war, mit so einer Galerie drin, das sah aus wie so eine alte Kulturscheune. Deswegen liebe ich ja auch Konzerte in solchen alten Locations, weil das mich an unseren Proberaum erinnert. Und wir hatten halt Fenster zum Süden, wir haben die Alpen gesehen von unserem Proberaum aus. Also es war superst idyllisch und da waren immer alle Instrumente aufgebaut und da die Band geprobt. Und wir durften uns immer an alle Instrumente setzen, die wir spielen wollten. Und dann hat mein Vater gesehen, alle wollen was spielen und alle dürften dann Unterricht haben. Super Privileg, also dass wir alle Musikunterricht bekommen haben. Alle haben es auch ein bisschen gemacht. Die einzigen, die von uns 6 Geschwistern dabei geblieben sind, sind ich und Menzel. Und der Menzel hat dann Trompete studiert, bei mir ist dann eben anders losgegangen. Aber wir haben unser ganzes Leben lang Musik gemacht. Aber der Moment, dass meine Musikalität entdeckt wurde, war wirklich dieser Moment, als wir als Familie am Tisch saßen und gebastelt haben und wir so vor uns hingesungen haben. Und nur für die Hörerinnen und Hörer, wir waren keine Kelly Family, wir haben das nie gemacht. Das war so eine Ausnahme. Aber meine Mutter hat immer so schöne, lustige, abgefahrene Lieder gesungen. Und das konnten wir mitsingen, weil sie die so vor sich hergetrellert hat oft. Und dann hatte meine Mutter eben die alle zum Schweigen gebracht und hat mich so weiter singen lassen. Ich war das vielleicht so 6 Jahre alt oder ein bisschen jünger. Hab das nicht mitbekommen, dass alle aufhören, hab so weiter gemalt und hab so vor mich hingesungen. Und dann meinte eben meine Mutter zu meinem Papa, der Gottfried heißt, hey Gottfried, hast du das gehört? Der kann richtig singen. Das ist ja lustig, der kann richtig krass singen. Und das war so wie so ein Lob von der, oh, du kannst aber toll springen oder du kannst aber toll malen. Aber es war so ein bisschen ein anderer Ton dabei und den habe ich registriert. Und das war für mich ein ganz, ganz besonderer Moment, weil ich dachte, krass, ich habe jetzt was gemacht, was alle gemacht haben, aber ich habe es am besten gemacht. Und zwar so, dass meine Mutter das sogar mit diesem ernsten Ton gesagt hat. Und dann hatte ich plötzlich etwas, mit dem ich mich identifizieren kann und plötzlich diesen Platz in der Familie bekommen. Der kleine Max, der kann total gut singen. Mein großer Bruder zum Beispiel, der Moritz, der konnte wahnsinnig gut tanzen. Und ich wollte es auch können, aber der Moritz hatte den Platz, der kann so gut tanzen und ich konnte das gar nicht so wie er. Und so hatte ich meinen eigenen Platz. Super Moment.
Aber haben dann deine Eltern explizit sich hingesetzt und gesagt, okay, das Maxchen kann gut singen, der hat da eine Begabung, fördern wir ihn doch. Oder wie ist das dann weitergegangen? Weil du hast ja mit 11 dann schon deine erste Band gehabt.
Ganz genau. Das ging dann so weiter. Mein Vater hat er, neben dem er selber Musik gemacht hat, vor allem seine Musik ausgelebt, indem er Konzerte besucht hat. Und wir durften immer mitkommen. Und andere hatten da gar nicht so ein großes Interesse. Und ich war so ein Papakind. Ich wollte immer auch beim Papa sein und habe das geliebt, mit dem an ein Konzert zu fahren. Und das haben wir immer wieder gemacht. Und ich habe mir das immer alles angeschaut. Und mein Vater liebte das, dass diese Leidenschaft übergesprungen ist auf mindestens mal eins seiner Kinder. Und dann durfte ich Schlagzeugunterricht haben. Ich hatte ja nie Gesangsunterricht, darum ging es auch nie. Und dann irgendwann sagte er, eigentlich musst du in der Band spielen. Und dann haben wir eine Annonce aufgegeben, haben eine Band zusammengestellt. Und als dann die erste Bandprobe war mit einem richtigen Bandleader, ein erwachsener Mann, der das Staatsexamen hatte für Musiker in der Schweiz, der hat uns das dann gezeigt, was wir machen könnten. Und dann meinte er, wer will denn singen? Und dann habe ich gesagt, ich würde das machen. Und dann meinte er, aber du bist ja Schlagzeuger. Und er sagt, ja, aber ich würde gerne singen. Und dann, das ist halt eben nicht die klassische Rolle. Klar. Der Schlagzeuger singt eigentlich nicht. Das liegt ein bisschen daran, dass Schlagzeugspielen an sich schon eine komplexe Geschichte ist. Und die wenigsten wollen dazu jetzt auch noch singen.
Phil Collins ist ja auch irgendwann dann vom Schlagzeug nach vorne gegangen.
Genau, der könnte natürlich auch am Schlagzeug singen. Mhm. Und, aber natürlich irgendwann separiert sich. Das hat sich bei mir ja auch dann irgendwann mit meiner Karriere auch separiert. Jetzt bin ich ein Sänger, der mal Schlagzeug gespielt hat. Ne? Früher war ich immer ein Schlagzeuger, der singen kann. Irgendwann war ich ein Sänger, der Schlagzeug spielt und jetzt bin ich ein Sänger, der mal Schlagzeug gespielt hat, weil das einfach nicht mehr regelmäßig ist. Ja, genau. Und dann habe ich damit angefangen, Schlagzeug zu spielen und zu singen und habe das dann in jeder Band, die ich hatte, immer durchgezogen. Ich war zweifellos immer der beste Sänger aus der Band, egal mit welcher wir gespielt haben. Das war immer Tatsache und der einzige Schlagzeuger. Und ich hatte auch beim Schlagzeugspielen sehr früh eine hohe Qualität erreicht. Das sehe ich, wenn ich so alte Sachen sehe von mir, dann dachte ich, krass, da war ich 13, wie krass ich da gespielt habe. Heute ist es alles ein Witz. Heute gibt es Wunderkinder auf YouTube. Das hätte ich im Leben nicht erreicht. Die sind dann 10 und spielen 10 mal besser als ich mit 20. Das ist was ganz anderes. Aber damals gab es diese Vergleiche nicht. Es gab einfach nicht, du konntest nicht YouTube, Facebook, TikTok, irgendwas gucken, sondern es gab dann nur diesen kleinen jungen Max Mutzke am Schlagzeug mit 11, der so gesungen hat, wie er gesungen hat, so gespielt hat, wie er gespielt hat. Und deswegen war für mich die Rolle Schlagzeuger und Sänger in jeder Band. Und so hat es angefangen, ja.
Und war damals die musikalische Ausrichtung schon eine ähnliche, wie das, was du heute machst?
Immer. Also am Anfang waren natürlich die Songs teilweise zu komplex, die ich gut fand, weil da brauchst du dann einfach mehr als nur den guten Willen, diese Sachen spielen zu können. Da brauchst du auch technisch und musikalisch verständlich, also ein Verständnis. Das hat mir natürlich als junger Mensch noch gefehlt, vor allem das Technische. Aber das hat sich dann halt peu à peu entwickelt. Man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und ich wollte immer nur die Musik machen, die ich heute so schön finde und immer schon schön gefunden habe. Also im Großen und Ganzen Soul, R&B-Musik.
Ja. Und hattest du damals schon den Hut auf? Nicht im übertragenen Sinne natürlich.
Du meinst im Klassen? Ja, ich hatte tatsächlich immer wieder mal einen Hut auf, als Kind schon. Das habe ich aber vergessen. Ich wusste nicht, als ich das erste Mal wieder einen richtigen Hut trug für die Bühne, dass ich früher auch Hüte getragen habe. Das war mir gar nicht mehr präsent, weil es so normal war, dass ich was auf dem Kopf hatte. Das ging einfach, weil ich das irgendwie cool fand. Aber dieses Hutding, das habe ich erst seit ein paar Jahren. Also ich hatte so Schiebermützen an, weil ich die immer so geil fand, weil sie... Es ging mir nie um die Kopfbedeckung, es ging nicht um was zu kaschieren, weil privat siehst du mich nie mit einem Hut. Nur wenn die Sonne scheint, um meine Kopfhaut zu schützen oder wenn es kalt ist, um meine Haare, meine Ohren zu schützen. Aber sonst trage ich keine Kopfbedeckung. Aber auf der Bühne voll, weil ich das voll die gute Hommage finde an die Musik, die ich mache und an eben von Stevie Wonder über Donny Hathaway, die Leute, die alle auch so eine Schieber-Cappy trugen früher und so. Und irgendwann sah aber der Hut noch geiler aus als die Schiebermütze. Und ich mag einfach das Bild. Und es sieht auch auf allen Bildern, finde ich mich, es sieht cooler aus mit Hut als ohne. Und es ist für die Menschen auch natürlich ein Zeichen. Und für mich ist es so eine Hommage auch an den Abend, so was anzuziehen und sich damit eigentlich so für die Leute zu präsentieren. Die Leute sollen auch wissen, für mich ist jeder Abend auch was sehr, sehr Besonderes, nicht nur fürs Publikum.
Und dann kam 2004 mit Stefan Raab und da hat Stefan Raab eben den Super Grand Prix Star gesucht und dich dann eben gefunden. Dann hast du den deutschen Vorentscheid für den ESC gewonnen und standest in Istanbul für Deutschland auf der Bühne. Hätte, hätte Fahrradkette. Hast du dir aber mal im Kopf überlegt, was wäre eigentlich passiert, wenn Stefan Raab nicht da gewesen wäre, wie dein Leben dann verlaufen wäre?
Ja, Stefan hat immer gesagt, er ist davon überzeugt, dass wenn ich nicht bei ihm aufgetaucht wäre, dann wäre ich anderweitig irgendwie nach oben gekommen oder in die Öffentlichkeit gerutscht, weil er meint, das Talent so groß sei in seinen Augen, dass er sagt, es hätte irgendwo durch, das wäre irgendwann durchgebrochen. Ich glaube, jede Karriere braucht einen Glücksmomenten. Also du musst eine Qualität, das ist Voraussetzung, was auch immer deine Qualität ist. Selbst wenn du nicht singen kannst, kannst du ja andere Qualitäten haben. Also du kannst ja als Sänger berühmt werden, aber deine Qualität ist eher viel mehr wie Robbie Williams. Ich finde, Robbie Williams ist kein guter Sänger im klassischen Sinne, sondern der singt halt ein bisschen, aber das ist halt ein krasser Typ.
Und, ist halt ein Entertainer.
Ja, ist ein voller Entertainer. Das ist seine Qualität. Und auch Joe Cocker hat ja nicht diese, aber natürlich eine super berührende Stimme gehabt, aber war auch einfach ein krasser Typ. So. Und ich glaube, wenn man die Qualität als Voraussetzung nennt, es immer noch diesen einen Moment braucht, der diese Karriere anstößt. Und das kann ja in ganz verschiedener Form sein. Das kann wie bei Joe Cocker das Festival, das Woodstock Festival gewesen sein. Bei mir war es diese Castingshow und so. Bei anderen ist es vielleicht, dass du irgendwo auf der Straße spielst und dich erkennt jemand und sagt, ey, kannst du bei mir in die Band kommen und darüber machst du eine Karriere. Aber es braucht diesen Glücksmoment. Und ich glaube fest daran, dass mein Glücksmoment das war, dass ich mich dazu überreden ließ, bei dieser Castingshow mitzumachen. Und dann ging alles seinen Weg. Aber ich glaube, mit meiner Erfahrung mit 16 bis 18 Musik gemacht zu haben und das als, eher als Bedrohung zu sehen, also Musik zu machen, um Geld zu verdienen und dann aber auch Musik machen zu müssen, die ich nicht mag und dadurch die Bedrohung zu haben, scheiße, ich mache mir das kaputt, mit dem ich mich am besten identifizieren kann. Ich wollte das ja schützen. Deswegen bin ich ja wieder auf die Schule gegangen, um was anderes zu lernen. Ich glaube, das hätte ich durchgezogen, wenn es nicht diesen Glücksmoment gegeben hat. Auf den Zug musste ich nur aufspringen.
Durch die Castingshow und dann auch durch den ESC warst du natürlich sehr schnell sehr, sehr präsent in den Medien, auf allen möglichen Zeitungen, im Fernsehen, im Radio. Du musstest dauernd irgendwelche Interviews geben. Wenn du jetzt zurückdenkst an diese Zeit, hast du das Gefühl, dass sich das als Mensch verändert hat? In welche Richtung auch immer?
Voll. Voll. Also was ja schon die Sache ist, wenn man viel in der Öffentlichkeit steht, dann ist man immer wieder gezwungen, sich selbst zu reflektieren. Also grundsätzlich auch, wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, aber an Texten arbeitet und so, dann im besten Fall passieren ja von Song zu Song in dir Dinge und du lässt die Erfahrung mit einbringen und so weiter und hörst dir Sachen von früher an und sagst, oh krass, das sehe ich heute gar nicht mehr so, wie ich es da dachte. Oder ich habe den Song aus der und der Motivation rausgeschrieben, würde ich heute gar nicht mehr machen. Das heißt, man reflektiert sich ja innerhalb dieses Berufs ständig. Es geht dir als Moderatorin ja genauso. Du machst Dinge, du sagst Sachen und musst auch immer ein bisschen im Blick haben, was du da sagst. Das ist ja nicht der Stammtisch hier nachts um, keine Ahnung, um 23:30 und alle haben schon 3 Bier getrunken und sitzen irgendwie in so einer verrauchten Kneipe und sagen halt ihren Shit. Und dann schön ein bisschen frauenfeindlich, ein bisschen rechts und so, was ja man ganz schnell mal an so einem Stammtisch haben kann. Das ist ja in der Karriere eben eine andere Voraussetzung. Und ich glaube, das ist, hat meinem Charakter extrem gut getan, weil ich nämlich vor meiner Karriere, glaube ich, sehr oft herrlich unreflektiert war. Also sicher Sachen gesagt habe und davon ausgegangen bin, dass das dann immer auch die Wahrheit ist und so. Dieses klassische nicht weit rechts und links gucken können, weil man nicht damit konfrontiert ist. Man in seiner Bubble einfach sagen kann, was man, was die anderen halt auch sagen. Und deswegen ist es, glaube ich, mir wahnsinnig gut und meiner Familie hat es sehr gut getan, dass ich eben doch viel unterwegs bin, andere Leute kennenlerne und andere Sichtweisen. Gerade auch mit Menschen Musik zu machen, die zum Beispiel nicht in Deutschland geboren sind oder erst auch kein Deutsch sprechen. Das ist ja mein größtes Geschenk. Also mit Leuten zu arbeiten, die Deutschland von außen sehen, die Privilegien sind, die wir haben, aber auch zum Beispiel die Issues, die wir so in uns tragen als deutsche Gesellschaft jetzt, ne? Wo die aber sagen, in unserem Land haben wir das Problem nicht, haben aber ganz andere gewaltige Probleme und dann man sich so gegenseitig erzählt, was ist gut und was ist schlecht in der Heimat und wie sieht man das und das reflektiert einen schon. Das ist ein ganz großer Vorteil.
Als ich meiner Mama neulich davon erzählt habe, dass ich dich heute treffe, da hat sie sofort gesagt, oh, das höre ich mir auf jeden Fall an.
Oh,
der ist so nett.
Ist aber nett.
Aber es ist ja wirklich so, auch in deiner Biografie kommst du unglaublich sympathisch rüber. Ich meine, du hast vorhin schon die Stelle angesprochen. Ich hatte mir die auch markiert, lustigerweise. auf Seite 8.
Was hast du da?
Da hast du nämlich geschrieben, ich mache immer noch ständig verrückte und völlig neue Erfahrungen, wie zum Beispiel, dass mein Image, das ich seit 2004 in der Öffentlichkeit habe, nämlich ein lieber, netter, ruhiger, ausgeglichener, vernünftiger und intelligenter Mensch zu sein, meinem kompletten Umfeld einen Lachanfall beschert hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
An dem sie fast erstickt wären.
Ach, das habe ich mir nicht markiert. Das stimmt. An dem sie fast erstickt wären.
Das ist total nett, dass du das jetzt rausholst. Und ich freue mich, dass deine Mama das sagt.
Siehst du, schon wieder bist du nett.
Ach so, nein, ja, aber ich finde das wirklich auch ein ganz schönes Argument und ein ganz schönes Kompliment, weil es gibt einen, Olli Dittrich hat mal gesagt zu mir, man darf nie aufhören, die Guten zu loben. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ich oft höre, und das hören eben viele, die in der Öffentlichkeit für was stehen, auch jetzt ein Max Giermann zum Beispiel, dieser Parodist, ne, ein Freund von mir, der dann auch ganz oft hört, ey, du bist der Beste, du bist der Beste. Und dann sagt man oft, ja, muss ich dir nicht sagen, hörst du oft. Aber doch, das muss man den Leuten sagen, weil es eben so gut tut. Und wenn man das mal nicht mehr hören würde, dann würde man daran zweifeln, ob man wirklich noch so gut ist. Und deswegen finde ich es auch immer schön zu hören, wenn jemand sagt, ey, du bist so ein angenehmer Mensch und es macht ja was mit mir. Was ja wiederum bedeutet, ich habe ja gelernt, dass ich mit meiner Art es sehr einfach habe. Also weißt du, das ist ja so, ich sage immer so, man sollte schon aus egoistischen Gründen nett zu allen sein, weil es sofort zurückkommt. Jeder von uns hat doch irgendjemanden mal kennengelernt, der immer Probleme hat. Eine Person, die immer Stress hat, mit jedem überall an der Arbeit, mit den besten Freunden, hier, dann da Ärger gehabt. Und ganz oft denkt man dann, oh Mann, der Arme oder die Arme, die erwischt es immer so blöd und so, bis man dahinter steckt. Ja gut, aber dann kann man sich ja mal fragen, wenn du die Person bist, die immer Stress hat, könnte es auch ein bisschen an dir liegen. Und umgekehrt ist es auch so, es gibt Menschen, die haben eigentlich immer ein gutes Leben, mal von Schicksalsschlägen abgesehen, die reinprasseln auf dich, für die du auch nichts kannst. Aber deswegen sage ich, glaube ich, habe ich auch gelernt mit diesem Charakter, dass es gar keinen Grund gibt, mich da zu ändern.
Sind das so Werte auch, die du bewusst in deinem Leben lebst? Freundlich zu sein,
also,
respektvoll.
Genau, es ist schon so, dass ich, wenn ich in der Produktion bin, wo viele Leute sind und ich noch keinen kenne, jedem die Hand geben will oder zumindest Grüße, hallo, schön dich kennenzulernen, danke, dass ich da sein darf und so weiter. Ich habe das mal gesehen bei Michael Bublé, da haben wir eben ein Konzert gespielt mit der Big Band und da durfte ich mit und er auftreten und er kam in diesen Raum rein und alle haben sich natürlich total gefreut, dass Michael Bublé kommt und er kam halt zu jedem und hat jedem die Hand gegeben und hat gesagt, hey, nice to meet you, I'm Michael, und ich habe wirklich gedacht, warum machst du das? Jeder weiß, dass du Michael Bublé bist, aber ich habe halt eben, und das war der viel bessere Effekt, sehen können, was es mit der Produktion macht. Die waren alle schon gut drauf, aber das hat so einen krassen Lift gegeben, dass ich gemerkt habe, ja, das ist aber, da passiert auch was, wenn man das macht. Es ist nicht nur so, dass die Leute nachher sagen, oh, das war so nett mit dir, sondern man sieht, es ist konstruktiv für das ganze Arbeitsumfeld und die Leute wollen dann gut zu dir sein und wollen gute Musik machen und wollen dich supporten in jedem Moment. Und deswegen ist es auch was man so lernen kann. Und ich verstehe eben Leute überhaupt nicht, die keine Angst davor haben, mit Menschen aneinander zu geraten. Ich kenne wirklich Leute, die legen es immer zu jeder Zeit drauf an, möglichst jetzt noch mal einmal Stress zu kriegen. Und das ist mir ein vollkommenes Rätsel, warum das sich gut anfühlen soll oder so.
Du schreibst auch in dem Buch, dass du süchtig danach wärst, Menschen zusammenzubringen. Das eine ist ja, dass man selber gerne viele Freunde haben möchte, freundlich ist zu anderen und so. Aber es ist ja nochmal was anderes, dass man gerne hätte, dass viele Menschen zusammenkommen und die sich miteinander verstehen.
Das kann ich dir erklären, der Moment, warum das so ist. Wir alle leben in Bubblen.
Ne? Klar.
Das ist ganz klar. Bei mir ist es jetzt so, dass sich da ein paar überschneiden, weil der Schwarzwald eine ganz andere Energie und eine ganz andere Sichtweise auch hat auf Dinge, die zum Beispiel in Berlin wiederum ganz anders gesehen werden. Also ich habe dann meine Musikerbubble, ich habe dann eben meine Familie als Bubble, meinen Schwarzwald als Bubble und so weiter. Aber es gibt ja in jeder Bubble Menschen, die sich auf eine Art unglaublich gleich sind und unglaublich coole Typen sind oder coole Ladies sind und ich will, dass sie sich kennenlernen. Und deswegen, wenn dann Leute aus meiner beruflichen Bubble in meiner Schwarzwald-Bubble sind, dann hole ich Leute aus dem Schwarzwald dazu, dass sie sich begegnen. Weil das habe ich in meinem Elternhaus kennengelernt. Meine Eltern hatten ein sehr diverses Freundschaftsfeld. Schauspieler und Schauspielerinnen, Kollegen, Regisseure, die mit meiner Mutter zu tun hatten, Musiker, Musikerinnen, mein Vater, Arztkolleginnen meines Vaters, dann wieder gemeinsame Freunde, dann eben aber auch Landwirte und Handwerker, mit denen sie eng befreundet waren. Und da kam immer so ein krasses, buntes Feld zusammen, wenn wir so Sommerfeste gemacht haben. Und man hat richtig in den Augen gesehen, wie die einen eigentlich leben wollten wie die anderen. Also die Menschen, die bei uns in der Gemeinde aufgewachsen sind, wollten sein wie Dietmar Schönherr oder wie wer auch immer dann bei uns zu Besuch war. Und die Schauspielerin oder wer auch immer, die wollten dann sein wie dieses Mädchen, die mit der Landwirtschaft aufwächst und Pferde reitet morgens und die in den Stall bringt und füttert und so weiter. Und ich fand das eigentlich so hoch inspirierend, wie jeder vom anderen so dachte, oh geil, das Leben, was du hast, das ist so schön. Und ja, und deswegen bringe ich Leute gern zusammen.
Der Kuppler vom Schwarzwald. Aber auch in deinem persönlichen, ganz nahen Familienleben hast du ja verschiedene Blasen-Bubbles, die da zusammenkommen. Die Mutter deiner ersten vier Kinder hat äthiopisch-eritreische Wurzeln. Ich war noch nie in Eritrea, aber ich war mal in Äthiopien. Fand ich toll. Ich liebe äthiopisches Essen.
Ich auch.
Ja, großartig.
Das Beste.
Injera. Genau, Injera. Und dann sitzt es so ein riesengroßer Sauerteigfladen. Da kommen dann verschiedene Soßen drauf gedumpt. Und dann reißt sich jeder so ein Stück Brot ab mit der Soße und isst es mit den Händen. Man isst halt in der Gemeinschaft. Es gibt kein Besteck, es gibt keine eigenen Teller, sondern es ist das gemeinschaftlichste Essen, was ich mir vorstellen kann. Es ist großartig.
Du triffst es auf den Punkt. Als ich jetzt in Zürich gespielt habe und meine Familie mich besucht, haben wir Freunde eingeladen, haben einen Tisch beim äthiopischen Restaurant bestellt in Zürich, haben eine Riesentafel von 14 Leuten gehabt und haben von diesen riesengroßen Silbertellern gegessen und uns ging es so gut wie, man sagt immer, mir geht's wie Gott in Frankreich. Ja. Ne? Und so hat sich's angefühlt. Ich liebe dieses Essen, wie du sagst, weil man es mit den Händen isst, weil es unglaublich gut gewürzt ist und weil alle zusammen am gleichen Teller sitzen.
Aber diese Erfahrung, die kulturelle Erfahrung mit deiner ersten Frau, wie hat das denn dein jetziges Leben geprägt? Also gibt es zum Beispiel noch irgendwelche Rituale von damals aus ihrer Kultur, die du auch mit in dein Leben heute übernommen hast?
Die sind ja immer allgegenwärtig. Du musst dir vorstellen, die Nasu, so heißt die Mama meiner Kinder, ist zwar in Deutschland geboren, aber ihre Eltern sind damals aus Eritrea, Äthiopien über den Sudan geflohen. Aber die Werte, die in dieser Gesellschaft eine Rolle spielen, sind ja übergeordnet ähnliche Werte, aber eine ganz andere Lebensweisheit, Philosophien, andere Lebensweisen und so weiter. Die hat natürlich die Nasu total mitbekommen und die gibt sie ja auch weiter an die Kinder. Und zum Beispiel war ja ein Thema wie Rassismus bei uns ganz, ganz früh ein Thema in der Familie, weil wir ja bunte Kinder haben. Das prägt sich ja voll auf mich ab. Also ja auch, dass wir dienstags, wenn ich zu Hause bin, immer versuchen bei der Oma, Abi heißt Oma da, also bei Abi, essen zu gehen. Und da sind wir alle zusammen, auch meine jetzige Partnerin und das neue Baby, die sind alle dabei. Und es prägt uns alle sehr. Und unsere Familienfeste prägt es wahnsinnig, weil da sind ja auch sehr lustige Leute dabei und aufgeschlossene Menschen. Und wir haben in der Familie auch eben viele aufgeschlossene. Jetzt sind wir ja eine große Familie, aber wenn die sich dann auch gegenseitig austauschen und von ihren Ländern und ihren Prägungen erzählen, dann bewegt es den anderen auch. Also das strahlt komplett in unsere Großfamilie rein, dass es eben einen afrikanischen Teil gibt.
Finde ich total spannend. Stelle ich mir total lustig vor, auch mit euch dann irgendwelche Feste zu feiern. Das muss großartig sein.
Ist es auch. Ist es. Ist wirklich sehr lustig.
Die meisten, die dich kennen, die werden wahrscheinlich jetzt sagen, ja, der macht halt Soul, der macht Jazz, vielleicht noch ein bisschen Pop. Aber wenn du dich als Musiker beschreibst, wie siehst du dich dann? Oder ist es genau das, was du auch sagen würdest?
Der macht Soul, der macht Pop. Ich glaube, das lässt sich eben so schwierig sagen. Das ist ja auch etwas, was ich erst von jemandem gehört habe, der nicht aus Deutschland kommt, der meinte, krass, wie ihr alles in Schubladen steckt. Das ist bei uns überhaupt nicht so, dass wir das so sagen. Ich glaube das nicht immer. Ich glaube, dass alle Länder irgendwie auch in Schubladen stecken, aber bei uns sei das wohl nochmal auffälliger. Ich bin einfach Musiker und ich freue mich immer, wenn die Menschen noch sagen, ah, und übrigens, ich habe dich gesehen bei Masked Singer oder ich habe dein Buch gelesen und oh, oder die schönste Sendung, die es jemals gab, war Lebenslieder. Wieso machst du da nicht weiter und so? Also wenn die Leute selber wissen, dass es eben nicht nur der Musiker ist. Das finde ich dann immer voll schön, aber ich habe nicht den Anspruch drauf, dass die Leute das wissen.
Was inspiriert dich eigentlich zum Musikmachen?
Immer das persönliche Leben. Immer die eigenen Sorgen, Gedanken und diese positiven Gefühle, die man hat. Und es gibt ja so viele Nuancen von Liebe zum Beispiel. Deswegen wird auch keiner müde, darüber zu schreiben, weil jeder Liebe anders empfindet. Weil immer, wenn ein neuer Mensch ins Leben tritt oder man auch einen Menschen, den man lange kennt, auch auf nochmal eine andere Art lieben kann, deswegen kann man so viel darüber schreiben. Und deswegen finde ich gerade so Songs wie Bedingungslos zum Beispiel, ein Song, den ich für meine Kinder geschrieben habe, für das neue Album, das sind so Dinge, die mich beschäftigen.
Und wenn du zum Beispiel reist, also du warst ja vor kurzem in den USA, Wie ist das denn da? Hörst du bewusst dort die Musik des Landes, um dich inspirieren zu lassen? Nimmst du solche Einflüsse auch mit rein?
Das ganze Album ist aus dem Grund so geworden, weil ich in den USA eben war. Also ich habe ja für das 20-jährige Jubiläum, dieses 10. Album, da wusste ich, da hängt ein großer Slogan drüber. Wenn die Leute sagen, oh, Max Mutzkes 10. Album zum 20-jährigen, da denken ja alles wird etwas ganz Besonderes. Und ich wollte das auch. Ich wollte, dass die Leute es anderen sagen, wow, fuck, das ist richtig, richtig gut. Und
sollten Sie fuck sagen auch? War das wichtig?
Das muss man auch reinschreiben. Okay. Wow, fuck, das war mir ganz wichtig. Und ich fand das eben, und dann haben wir Versuche gestartet und die haben wir, habe ich alle abgebrochen, weil ich gesagt, das ist nicht, das klingt mir zu banal, es ist zu einfach, es ist viel zu klischeehaft, es ist viel zu arg das, was die Leute generell gerade hören. Das bin ich aber eigentlich so nicht, aber ich wusste nicht genau, was ich machen soll. Und dann war ich in den USA und wir haben eben was gemacht, was ich natürlich liebe. Roadtrips mit dem Auto, mit der ganzen Familie drin, bei über fast 50 Grad, 49,6 Grad in Palm Springs. Und wir sind so rumgefahren und haben eben den Radio angemacht und haben nur West Coast, R&B, Soul, Country gehört. Und wir dachten die ganze Zeit, wir sind in einem Movie. Also ich dachte, ich bin in irgendeinem Film drin. Und das ist eigentlich die Musik, mit der ich ja aufgewachsen bin. Also das heißt, über die Reise in den Staaten habe ich zu der Musik wieder einen Zugang noch mehr bekommen, mit der ich eh aufgewachsen bin. Und deswegen klingt es so, wie es klingt.
So, jetzt ist das Buch draußen. Max Mutzke, so viel mehr, meine Geschichte. Ja, dann gibt es noch das Kinderbuch, das ist im vergangenen Jahr erschienen. Komm mit uns ins Paradies der Träumer, ist bei Fischer Sauerländer erschienen. Mhm. Da hast du quasi eines der Gute-Nacht-Rituale mit deinen Kindern als Buch verarbeitet. Und ich finde, da hast du einen sehr, sehr schönen Ton getroffen. Also wie du es geschrieben hast, auch wie das jüngste Kind spricht mit all den Sprachschwierigkeiten, die man noch in dem Alter hat, war wirklich ganz, ganz zauberhaft. Also das gibt es, das Album, auf Tour bist du. Und dann, was steht als nächstes an?
Ja, wir gehen natürlich zu dem jetzigen Buch, zu So viel mehr. Meine Geschichte gehen wir auf Lesereise direkt im neuen Jahr. Und dann kommt sofort im Herbst eine riesige Tour. Das ist wirklich absurd groß. Wir gehen mit der SWR Big Band, sie haben ja vierfach Grammy nominiert. Die Grammy-Tour heißt sie, glaube ich, weil sie jetzt auch einen Grammy gekriegt haben. Mit dieser Band bin ich dann für über 40 Shows mindestens. Machen wir eine riesige Deutschland-, Österreich-, Schweiz-, Luxemburg-Tour. Ich will aber auch sagen, jetzt gerade mit diesem kleinen Baby, was jetzt dazu kam, ist mir auch ganz wichtig, dass ich mir so ganze große Blöcke frei halte, weil ich mit meiner Lebensgefährtin und dem Baby auch einfach mal weg möchte.
Und was ist mit dem Plan mit der Weltreise?
Ja, das ist auch etwas, was ich eigentlich, wir haben ja eben 2014, mein Bruder und ich, diesen LKW gekauft, den wir umbauen wollten zu einem Wohnmobil. Wir haben viele hundert Stunden reingesteckt, der ist noch nicht fertig geworden, aber ich habe vor kurzem mich mit einem Mann getroffen, der vielleicht den zumindest mal so weit fertig macht, dass man damit fahren kann. Ja, das ist dann auch eben jetzt so, bevor dieses kleine Ding da eingeschult wird, gibt es ja die Möglichkeit für uns quasi antizyklisch zu den anderen Menschen zu reisen. Und das muss man halt vorher planen, damit man sich da noch keine Tour reinbaut oder eine Sendung oder sonst was. Also das heißt, im besten Fall passiert das auch noch, bevor das Baby irgendwie mit 6 oder 7 eingeschult wird.
Ach ja, wir hätten noch viel, viel länger reden können. Es hätte wahnsinnig viel noch zu bereden gegeben, aber die Zeit ist leider um. Max Mutzke war heute zu Gast im MDR Kulturcafé. Vielen Dank für deine Zeit und den Ruf.
Sehr schön. Danke dir.
Noch mehr Gespräche gibt's in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.